Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Bild. Unser Gast heute ist Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er ist in Berlin, weil es am Mittwoch einen ganz wichtigen Termin gibt, den Asylgipfel von Bund und Ländern. Wobei, Herr Kretschmer, eigentlich muss es diesen Gipfel doch gar nicht geben, denn seit November, dem letzten Gipfel, gab es ein historisches Ergebnis, wie die Ampel ja selbst gesagt hat. Von daher, warum sind Sie eigentlich hier?
Weil uns Ländern das nicht reicht, weil wir sehen, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Es sind jetzt 17 Wochen und viele der Punkte, die die Bundesregierung versprochen hat, hat sie nicht eingelöst. Es war ein Riesendruckpunkt jetzt gerade, diese Bezahlkarte auch in das Asylbewerberleistungsgesetz reinzubekommen. Andere Dinge sind überhaupt nicht passiert, wie beispielsweise die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsländer oder das Abkommen mit der Türkei nochmal mit Leben zu erfüllen. Wir haben 26.000 Asylanträge im Januar gehabt. Im vergangenen Jahr, im Januar, waren es 31.000, also eine ähnlich große Zahl. Wir können nicht zufrieden sein mit der aktuellen Entwicklung.
Was ist der größte Fehler in diesem Pakt?
Nicht zu handeln. Also die Punkte, die wir beschrieben haben, waren richtig. Wir haben als Länder immer gesagt, das sind ja unsere Vorschläge. Wo sind eigentlich die Vorschläge dieser aktuellen Bundesregierung? Haben Sie auch welche? Nein, aber selbst die, die wir gemeinsam vereinbart haben, die auf Vorschlag der Länder gekommen sind, sind am Ende eben auch nicht eingelöst worden. Und deswegen müssen wir dranbleiben. Kommunen, Landkreise erwarten von uns, dass die Zahlen in diesem Jahr deutlich niedriger sind. Und alles, was wir sehen an Integrationsbemühungen in den Schulen, in der Frage der Integration im Arbeitsmarkt, verlangt ja das auch.
Aber wenn die Zahlen runtergehen, Sie haben es gerade gesagt, zeigt sich ja, dass ein Teil zumindest dieses Asylpaketes, was ausgehandelt wurde, offenbar ja doch Wirkung zeigt. Also nochmal die Frage, warum wollen Sie eigentlich jetzt nochmal einen Asylgipfel abhalten?
Sie meinen diese 31.000 im Vergleich zu 26.000, das ist kein richtiger Rückgang. Ne? Das ist eine Zahl, wenn man das mal auf die 12 Monate sind, dann kommen wir wieder bei 250 bis 300.000 Menschen raus. Das kann so nicht bleiben. Also das ist nicht das Ergebnis, was wir wollten. Ich habe mal formuliert, vielleicht in diesem Jahr 50.000, 60.000 Menschen. Das wäre etwas, mit dem man umgehen könnte. Aber dazu braucht es ein gemeinsames Verständnis. Und wir spüren eben, dass dieses Verständnis in der Koalition hier in Berlin, in der Ampel, nicht vorhanden ist. Die Opposition im Deutschen Bundestag, CDU, CSU und auch die deutschen Länder gemeinsam mit den Kommunen sehen die Notwendigkeiten. Deswegen bleiben wir dran, machen wir immer weiter Druck.
Aber wie kann jetzt konkret, Herr Kretschmer, die illegale Zuwanderung gestoppt werden? Hätten Sie 3 Punkte zur Lösung?
3 Punkte, die wir miteinander vereinbart haben, die bis jetzt nicht eingelöst worden sind. Die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsländer, also die Staaten, die eine ganz geringe Anerkennungsquote haben, da muss man einfach die Beweislast umkehren, damit die Menschen, die aus diesen Ländern kommen, merken, es hat keinen Wert, nach Deutschland zu kommen. Dann sehen wir bei denjenigen, bei den 26.000, die jetzt gekommen sind, sehr viele aus der Türkei, also Menschen, die früher aus Syrien kommen, jetzt über 2, 3, 5, 6 Jahre in den Flüchtlingslagern waren. Wir müssen mit der Türkei dafür sorgen, dass dieses Abkommen, was Frau Merkel damals verhandelt hat, wiederbelebt wird, dass die Türkei sich um diese Menschen kümmert und dass wir finanziell helfen. Und dann müssen wir Rückführungsabkommen haben. Wir wollen ja abschieben als Länder, aber scheitern immer wieder daran, dass diese Herkunftsländer Flüchtlinge nicht abnehmen. Und ehrlich gesagt, es kann nicht sein, dass wir Entwicklungshilfe bezahlen in Größenordnungen, aber diese Staaten uns dann ihre Staatsbürger nicht wieder zurücknehmen.
Das heißt, konkret auf dem Tisch liegt auch diese Forderung, beispielsweise die Entwicklungshilfe einzudämmen bei Ländern, die sich weigern, ihre Landsleute zurückzunehmen zum Beispiel?
Ein Instrument. Es kann immer nur ein Geben und Nehmen sein. Und es ist klar, dass das keine Kommune, kein Landkreis, auch kein Freistaat oder ein Bundesland verhandeln kann. Das kann nur die Bundesrepublik Deutschland. Da muss der Kanzler persönlich sein Gewicht in die Waagschale werfen. Und dann wird es auch gelingen, mit diesen Ländern ein gemeinsames Verständnis zu erzielen.
Und nochmal danach gefragt, müssten wir dann den Vertrag mit der Türkei nachverhandeln?
Man muss ihn mit wiederbeleben. Und die Türkei steht natürlich innenpolitisch auch unter Druck. Dort gibt es ja auch eine sozialdemokratische Partei, die dem Präsidenten Erdogan sehr viel Druck gemacht hat. Deswegen hat er da auch ein bisschen nachgelassen. Also es ist genau die umgekehrte Interessenlage zwischen Deutschland und der Türkei. Aber es hilft nichts. Die Menschen müssen in ihren Herkunftsländern oder in der Nähe sein. In der Türkei, in der Nähe von Syrien Unterkunft zu haben, Bildung zu bekommen, ist allemal besser als hier in Deutschland, wo es diese Perspektiven nicht gibt.
Jetzt sehen wir auch wieder massiven Zuzug. Sie haben es gerade gesagt, aus Afrika. Das Thema Ruanda ist eines. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat in den vergangenen Tagen mal vorgeschlagen, man sollte doch sogenannte Asylzentren auch in Ruanda eröffnen. Ist das etwas, was am Asylgipfel, auf dem Asylgipfel am Mittwoch ebenfalls besprochen werden muss?
Wenn es nach uns geht, aus Sicht der Länder, aus Sicht der Union, natürlich. Wir sind ja auch offen, haben ja auch gesagt, wir können das auch in einer gemeinsamen Kommission beschließen, wenn es zu schwierig ist, jetzt gegen die grüne Jugend oder gegen die Jusos Politik zu machen, dann muss man einfach die Breite vergrößern. Ja, man muss die Kirchen dazu nehmen, UNICEF, die Kommunen und dann sich gemeinsam ein Ziel geben, 50.000, 60.000 Flüchtlinge pro Jahr, mehr können es erstmal für die nächsten Jahre nicht sein, weil wir so eine große Integrationsanstrengung haben und dann lasst uns die Instrumente geben. Und da muss man jetzt nicht gleich sagen, was alles geht oder man darf auch nicht sagen, was alles nicht geht. Man wird zu einem Ergebnis kommen, aber dieses Grundverständnis ist in der aktuellen Bundesregierung nicht vorhanden.
Diese 50.000 bis 60.000 pro Jahr, das ist etwas, was Sie wirklich für die nächsten Jahre jeweils dann sehen. Also bis 2030 sollten pro Jahr nur noch maximal 60.000 Flüchtlinge nach Deutschland kommen.
Und das ist etwas, was sich daher speist, wenn Sie in die Kommunen schauen, wenn Sie sich anschauen, wie viele Integrationskurse gibt es, wie viele Deutschkurse gibt, wie sieht das in den Schulen aus. Wir müssen diese Integrationsanstrengung erst einmal leisten. Deswegen müssen die Zahlen deutlich niedrig sein. Nicht 200.000, 300.000, sondern eben vielleicht bei 50.000 oder 60.000.
Haben eigentlich die Grünen bei der Suche nach Lösungen gegen illegale Zuwanderung gebremst? Siehe Bezahlkarte.
Ja, erkennbar. Und es war bestimmt ein großer Aufwand, den der Bundeskanzler gehabt hat, um sie jetzt dazu zu bekommen, dass sie dieser Gesetzesänderung folgen. Ich meine, das ist ja eine Vereinbarung aus dem November. Wir wollten diese Bezahlkarte, wir haben immer gemeinsam formuliert, um zu verhindern oder zu erschweren, dass Geld zurücktransferiert wird in die Herkunftsländer. Das ist, muss man sagen, eine bittere Entscheidung, weil es natürlich für diejenigen, die gekommen sind, damit auch den Grund wegnimmt. Das ist nicht einfach. Es ist aber die einzige Möglichkeit, damit dieser Zuspruch
nochmal sagen Sie ganz kurz, Herr Kretschmer, es nimmt den Grund weg. Was meinen Sie damit? Also wenn die kommen, haben sie keinen Grund mehr, Geld nach Hause zu überweisen? Oder?
Die Menschen, die zu uns kommen, haben als großen Grund, Geld zurück in ihre Herkunftsländer, an die Familien, an die Angehörigen zu schicken. Und unser gemeinsames Ziel war im November, diesen Fluchtgrund zu erschweren. Und deswegen war uns klar, weniger Bargeld, mehr Sachleistungen und dass das eben so einen Riesenstreit über die letzten Wochen gibt, zeigt ja, dass es in der Koalition da unterschiedliche Haltung gibt, dass man da sich nicht einig ist. Und deswegen braucht es die Union, deswegen braucht es die Bundesländer, die immer wieder Druck machen und sagen, nein, aus Interesse Deutschlands, vor Angesicht der Situation in den Kommunen muss das sein.
Aber glauben Sie wirklich, Herr Kretschmann, dass eine Bezahlkarte alleine tausende Migranten ab hält, zu uns zu kommen?
Alleine nicht, hat auch keiner gesagt. Im Gegenteil, es ist immer formuliert worden, dass es eine Vielzahl von Maßnahmen braucht. Sie haben mich vorhin nach drei konkreten Beispielen gebraucht. Die Bezahlkarte ist eine andere. Es gibt noch mehr Dinge, die man ergreifen muss. Das ist schon so, aber woran es ja hängt, das spürt man, ist so dieses Verständnis. Ist es wirklich so? Ist es unsere gemeinsame Position, dass die Zahlen auf 50.000, 60.000 pro Jahr jetzt, wir haben gefragt bis 2030, dem würde ich mich jetzt einfach mal anschließen, ja, dass die so runtergehen sollen. Wenn man dieses gemeinsame Verständnis hat, wird man auch Instrumente dazu finden. Mein Eindruck ist, dass in großen Teilen dieser Ampelkoalition das eben nicht so das gemeinsame Verständnis ist.
Jetzt führen erste Bundesländer, Hamburg, Bayern als Beispiel genannt, diese Bezahlkarte ja schon ein. Wir sehen es in Thüringen, fast jeder der Landkreise hat in Thüringen diese Bezahlkarte auch schon. Jetzt ist die Frage natürlich an Sie, ja, warum macht Sachsen das denn nicht genauso?
Machen wir auch, das machen die Landkreise. Wir haben auch ein gemeinsames Agieren. Wir wollen eine gemeinsame Bezahlkarte über alle Bundesländer. Die Landkreise gehen jetzt voran. Da sieht man eben auch, das wird ja eben breit getragen. Landkreise heißt ja im Grunde genommen noch mehr repräsentativ, was die Bevölkerung denkt, auch mit der gemeinnützigen Arbeit. Das ist schon das, was auch die Deutschen gerade wollen. Und das finden sie bei unseren Landräten und bei unseren Bürgermeistern eben auch.
Jetzt gibt es ja bei der Bezahlkarte verschiedene Ausstattungen oder Möglichkeiten, wie man was einlöst. Eigentlich war immer klar, dass man dort nur ein gewisses Warensortiment kaufen kann. Jetzt können Migranten auch Alkohol und Zigaretten kaufen. Glauben Sie denn nicht, dass dadurch jetzt Schwarzmarkt entstehen könnte, dass Sie halt die Zigaretten kaufen, dann weiterverkaufen und hätten dann Bargeld?
Sie haben mich ja gerade gefragt, ob es das Instrument ist. Und dann muss man sagen, nein. Mhm. Aber es ist ein Instrument. Und natürlich ist dieses Instrument auch anfällig für Missbrauch. Man muss dann immer wieder nachsteuern. Aber nochmal, es bleibt bei der Frage, wenn wir uns einig sind, was wir erreichen wollen, dann werden wir das auch hinbekommen.
Mhm. Das Thema Arbeitspflicht ist in den Mittelpunkt der Debatte ebenfalls gerückt, seit ein thüringischer Landrat gesagt hat, ich suche jetzt Jobs, gemeinnützige Jobs für die Asylbewerber in meinem Landkreis und hat nochmal auf das Asylbewerberleistungsgesetz verwiesen, dass das ja ermöglicht. Jetzt gibt es viele Stimmen aus der Union, aus der CDU auch, die sagen, das ist eine gute Sache. Gleichzeitig gibt es Arbeitsverbote auf der anderen Seite für diejenigen, die zu uns kommen. Wie passt das zusammen? Ist das nicht eigentlich eine Debatte, die eher fast schizophren ist?
Zwei ganz verschiedene Sachen, deswegen überhaupt nicht schizophren. Aber es zeigt auch zunächst erstmal, wie wir in den vergangenen Monaten auch die Debatte und die Stimmung in Deutschland geprägt haben. Denn es ist ja so, nur das, was aussprechbar ist, ist am Ende auch sachlich umsetzbar. Und durch unser kluges, sachliches Agieren, ohne Schaum vor dem Mund, sondern wirklich gemeinsam mit den Kommunen die Probleme auf den Tisch legen und immer konkrete Vorschläge machen, was man tut, ist es uns gelungen, dass das jetzt alles auch besprechbar ist. Diese Arbeitspflicht, da muss man sagen, das ist wichtig, vor allen Dingen in den Einrichtungen selbst, dort, wo die Asylbewerber wohnen, dass sie die Dinge selber klären, dass die Reinigung stattfindet, dass die Essenausgabe stattfindet, dass diese Dinge, die eigentlich normal zu erwarten sind, jetzt auch möglich sind. Das tun die Landräte und es wird auch mehr werden. Aber man darf die Erwartungen auch nicht zu hoch bringen, weil für mehr und wirklich auch größere Anzahl von Menschen braucht es eine Administration. Da würde ich immer sagen, es ist viel wichtiger, dass wir jetzt den nächsten Schritt machen, was Bürokratie angeht, Gesetzgebung angeht, Dinge zusammenlegen. Leistungen des BAMF, der Ausländerbehörde, der Länder und der Kommunen, um wirklich ein zielgerichtetes Angebot zu machen. Das sehe ich beispielsweise bei den Ukrainern. Ich habe es letzte Woche auch mit einer Vertretung ukrainischer Frauen besprochen. Wichtiger wäre jetzt zu sagen, ihr kriegt hier den Job in diesem Betrieb, 4 Stunden Arbeit, 4 Stunden Sprachkurs, das bitte findet parallel statt und nicht wie Deutschland wieder administriert, alles nacheinander und damit kompliziert. Wir müssen flexibler werden. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Die können wir jetzt am Mittwoch auch besprechen. Das ist, glaube ich, auch ideologisch vielleicht nicht so schwierig und gibt es nicht so viele Barrieren, aber es ist praktisch sehr wichtig.
Es gab beim Thema Arbeitspflicht auch viel Kritik an diesen 80 Cent, die pro Stunde gezahlt werden. Das kann man immer rechnen und sagen, naja gut, es gibt ja auch eine Basisversorgung, deswegen sind die 80 Cent möglicherweise gerechtfertigt. Aber sind sie nicht, wenn man aufs Papier schaut, wirklich sehr, sehr niedrig?
Noch einmal, das ist ja kein Entgelt, sondern das ist das, was Menschen, die in einer Flüchtlingsunterkunft sind und sich dort beteiligen an der Essensausgabe oder an der Reinigung, noch ein Stück weit dazu bekommen. Nur so kann man das sehen und deswegen sieht man auch, das Ganze ist auch begrenzt. Es werden keine Arbeitsplätze sein oder keine Arbeitsgelegenheiten, die irgendwo am ersten oder zweiten Arbeitsmarkt sind, sondern das ist das, was dort unmittelbar in dem Umfeld stattfindet.
Jetzt haben wir viel über Zuwanderung gesprochen. Herr Kretschmer, jetzt reden wir mal über Abschiebung. Brauchen wir eigentlich eine Abschiebequote für abgelehnte Asylbewerber und auch kriminell gewordene Migranten?
Ja, die Quote ist 100%. Diejenigen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, müssen aus dem Land und vor allen Dingen die kriminell sind. Und jeder Einzelne ist ein Versagen des Staates, ist eine Niederlage und nicht hinzunehmen, weil die Bevölkerung das auch nicht hinnimmt. Und das setzt voraus, dass man Abschiebeabkommen hat mit den Ländern, aus denen diese Menschen kommen. Und vielleicht müssen wir uns auch in Dänemark und an anderen Stellen nochmal mehr ein Beispiel nehmen, dass diejenigen, die auch vollziehbar ausreisepflichtig sind, kriminell verurteilt worden sind, kriminell gewesen sind und dann verurteilt worden sind, dass die sich also auch nicht so frei mehr bewegen können. Das sind auch Dinge, die auch dann wieder die freiwillige Ausreise für den Einzelnen attraktiver machen.
Also Sie meinen Abschiebehaft?
Ja, das ist zu viel, weil Abschiebehaft ist Gefängnis. Aber eine definierte Unterbringung in Zentren, in denen man eben sich nicht mehr so frei bewegen kann und vor allen Dingen nicht erneut kriminell werden kann.
Es fällt auf, dass die Union, CDU wie CSU, seit sie im Bund in der Opposition ist, bei den Forderungen nach einer Verschärfung des Asylrechts oder auch nach Maßnahmen mit vielen Forderungen auf sich aufmerksam macht. Jetzt könnte man sagen, ja, es ist ja gar nicht lange her. Da habt ihr ja selbst noch die Bundeskanzlerin, auch den Bundesinnenminister gestellt. Warum ist das eigentlich nicht alles in der Zeit passiert? Warum jetzt diese Forderung? War das Versagen? Hat man da geschlafen seit 2015?
Es ist ja erkennbar, dass 2015 und Folgejahre es einen Kontrollverlust gab. Es ist auch zu sehen, dass die Bundeskanzlerin mit dem Abkommen mit der Türkei das Problem gelöst hat. Es waren dann auf dem Tiefpunkt 40.000 Menschen, die gekommen sind. Also die Zahl, die ich auch mal jetzt genannt habe. Jetzt haben wir wieder eine Veränderung der Situation. Wir müssen uns neu aufstellen. Wir machen Vorschläge dazu. Sie haben recht, wir haben dazugelernt. Und Wir sind jetzt auch bereit, uns zu beteiligen, obwohl wir Opposition sind, an Entscheidungen, die Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat brauchen.
Wollen wir mal über Sachsen, die Landtagswahlen sprechen? Im September wird er gewählt bei Ihnen in Sachsen. 2019 haben die es nochmal geschafft, sich gegen die AfD zu behaupten. Die Union, die CDU wurde stärkste Kraft.
Was heißt nochmal geschafft?
Sie haben es geschafft. Schaffen Sie es dieses Jahr wieder?
Ich denke schon.
Deutlich oder knapp?
Ja, es braucht das Zutun von vielen, aber es geht ja um unseren sächsischen Erfolg, was wir die letzten 34 Jahre aufgebaut hat. Und das war unsere gemeinsame Arbeit mit der Bevölkerung, mit den Unternehmen, mit den gesellschaftlichen Gruppen, diese Stabilität, diese Stärke. Und wir wollen schon unseren sächsischen Weg weitergehen.
Jetzt gibt es von Ihrem Parteifreund, muss man sagen, aber er ist in einer anderen Situation, Mario Vogt in Thüringen, weil er Herausforderer ist, nicht Amtsinhaber. Keine klare Aussage zu der Frage, was ist eigentlich mit dem Bündnis von Sarah Wagenknecht als möglichen Koalitionspartner? Gibt es von Ihnen eine klare Aussage? Also, wenn es drauf ankommt und Sie die Stimmen des BSW bräuchten, würden Sie mit Sarah Wagenknechts Partei koalieren?
Ich kenne die gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob die in diesen Landtag kommen. Ich kenne kein Programm. Also ich finde, über diese Leute zu reden, das ist ein Journalistenkonstrukt, wie die hochgeschrieben worden sind, ohne irgendetwas zu leisten.
Na, wir schauen manchmal auf die Umfragen.
Ich
wir
sehe in Ihren Augen an, wie viel Freude Sie dabei haben bei diesen Fragen.
Wir haben auch Freude an anderen Fragen. Aha. Und wir sehen in Umfragen, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht derzeit stabil, zumindest in unseren Umfragen von INSA, über der 5%-Hürde liegt. Stabiler als der eine oder andere Koalitionspartner in der Ampelregierung. Von daher fallen die möglicherweise auch als Koalitionspartner, Stichwort FDP, in Sachsen für sie aus. Und dann ist es reine Mathematik zu sagen, wenn die CDU unter der Führung von Michael Kretschmer vielleicht 30, 32, 33% holt, das wäre schon über dem Bundesschnitt, eine SPD deutlich unter 10 liegt, die Grünen im Bereich zwischen 5 und 10, bräuchten sie vielleicht noch einen vierten Partner. Und da ist es, glaube ich, ganz normal zu schauen, wer hat denn überhaupt Chancen? Und da ist das BSW sicherlich eine der Parteien, die Chancen hat.
Ich möchte gerne eine Koalition bilden ohne die Grünen. Und ich merke, dass das in der Bevölkerung auch eine große Sehnsucht ist. Weil sie spüren, dass das, was uns bisher verbunden hat, zuerst kommt das Land, dann kommt eine ganze Weile nichts und dann kommt irgendwann die Partei, für diese Gruppierung nicht gilt. Das ist bitter. Es ist auch eine Enttäuschung. Ich hätte mir das auch anders erwartet. Viele, viele Gespräche, die ich habe. Und das ist das, was mich umtreibt, eine Regierung aus der bürgerlichen Mitte herauszubringen. Ich kann zu Ihnen, zu diesen Leuten um Wagenknecht nichts sagen. Ich kenne sie nicht, ich kenne ihr Programm nicht. Ich sehe die überhaupt noch nicht im Sächsischen Landtag und deswegen verschwende ich auch überhaupt keine Gedanken daran.
Weil Sie die Grünen gerade angesprochen haben, was kommt bei den Grünen zuerst? Erst die Parteibasis, wenn Sie regieren?
Ja, das sieht man ja so. Wir haben das beim Thema Wolf gesehen. Wir haben so oft darüber gesprochen. Ich komme aus einer Gegend, da ist der Wolf zuerst da gewesen. Es war alles unmöglich. Jetzt, wo sich europaweit was klärt, sind es auf der anderen Seite wieder die Ersten, die sagen, wir müssen etwas ändern. 4% Flächenstilllegung. Wie oft haben wir darüber gesprochen, dass das etwas ist, um den Bauern entgegenzukommen. Jetzt, wo Özdemir das tut, geht dann doch auch in den Ländern was. Das ist alles so ernüchternd, weil es eigentlich der sächsische Weg war immer, etwas schlauer zu sein. Wir können nicht wie die Bayern auftrumpfen mit viel Geld, sondern wir müssen ein bisschen schlauer sein als die. Das ist uns in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gelungen. Und diese sächsische Klugheit und dieses Voraussauen, nicht ideologisch zu sein, sondern pragmatisch, das ist das Erfolgsrezept der Sachsen.
Sie haben es gerade erwähnt, Sie halten von den Grünen nicht mehr allzu viel. Ihr Parteivorsitzender Friedrich Merz schon. Ist da irgendwie ein Gegensatz zu erkennen?
Nein, der Friedrich Merz sieht das genauso. Er hat in einer anderen Konstellation etwas gesagt und wurde dann von Menschen von der Bild-Zeitung wieder missinterpretiert. Er hat nämlich die Frage gestellt, was ist denn, wenn es überhaupt keine anderen Möglichkeiten gibt? Und dann hat er gesagt, Demokraten müssen untereinander koalitionsfähig sein. Und das ist eine Lehre aus der Weimarer Republik. Und da hat er absolut recht. Aber es gibt ja bei ihm keine Frage an Klarheit, was das Thema Migration angeht, was das Thema Wirtschaftspolitik angeht, was die Frage angeht, dass wir natürlich lieber mit der FDP morgen regieren würden als mit der Grünen Partei. Bei der FDP, muss ich Ihnen allerdings sagen, jetzt auch nach dem Vermittlungsausschuss, fragt man sich, was da los ist, warum diese Truppe so irrlichtert. Sie sehen dem Untergang entgegen, wir sehen die wirtschaftliche Situation, wir sehen dieses Thema Migration und man erwartet sich von dieser bürgerlichen Kraft in dieser Koalition da jetzt doch mal klare Aussagen und eine klare Linie.
Sie sagten, sprachen gerade einen Punkt an, den müssen wir vielleicht oder darf ich einmal kurz gerade rücken. Es gab zunächst ein Newsletter von Friedrich Merz, in dem er darüber gesprochen hat, dass die Grünen eine Machtoption wären und das traf ja insgesamt auf Widerhall, glaube ich, nicht nur bei Bild, sondern bei vielen anderen Medien auch.
Er hat das gesagt, was ich gesagt habe. Demokraten müssen in der größten Not untereinander koalitionsfähig. Das ist unsere staatsbürgerliche Verantwortung. Und zu der stehen wir. Deswegen auch die ausgestreckte Hand in Richtung Bundesregierung, jetzt in dieser schwierigen Situation Dinge gemeinsam zu machen.
Lassen Sie uns, weil Sie es gerade sagten, in dieser schwierigen Situation mit Blick auf das Wochenende auch einmal über das Thema Russland nochmal sprechen. Da sind am Wochenende oder am Freitag, Protokolle ist falsch, ein Telefonat von deutschen Generälen öffentlich gemacht worden von russischer Seite. Ging es um das Thema Taurus. Die Frage an Sie, befinden wir uns, was das angeht, schon in einem Krieg der Geheimdienste?
Ja gut, das ist ja, glaube ich, das Erste, was in so einem Krieg passiert. Hat sie das überrascht, dass die Russen spionieren und dass sie möglicherweise dabei auch erfolgreich sein können?
Nein, mich überrascht das nicht, aber mich überrascht dann doch ab und zu ihre Einschätzung Russlands oder auch des Präsidenten, weil sie immer wieder sagen, wir müssen versuchen, diplomatisch zu einer Friedenslösung zu kommen, erkennen aber, oder das wäre die Frage an Sie, erkennen Sie nicht, dass man mit Putin und seinem Gefolge mutmaßlich gar nicht mehr diplomatische Beziehungen führen kann, sondern dass es am Ende in diesem Krieg, der stattfindet zurzeit in der Ukraine, eigentlich nur noch darum geht, um die Auseinandersetzung, um massiven Druck auf Putin auszuüben.
Wir werden erleben, dass dieser Konflikt, dieser schlimme Krieg, dieses große Völkerrechtsverbrechen, was die Administration von Putin losgetreten hat, durch Diplomatie zu einem Anhalten kommt. Und für mich ist klar, dieses Regime ist extrem gefährlich, es ist unberechenbar und man darf sich da überhaupt keine Illusionen machen, was die Wahl der Mittel angeht, was die Möglichkeiten ist, dass man viel rabiater sein wird, als es eine Demokratie, ein Rechtsstaat jemals möglich ist. Und deswegen habe ich immer gesagt, jetzt seit über anderthalb Jahren, man muss vom Ende her denken. Man kann dieses Russland nicht ausgraben, hat Henry Kissinger uns letztes Jahr im Mai noch gesagt, dass wir bei ihm waren in New York und woanders hintragen. Man muss damit umgehen. Das heißt, unsere ökonomische Stärke als Bundesrepublik Deutschland, ist auch der größte Vorwurf an die Bundesregierung, dass sie durch ihre Wirtschaftspolitik uns die Kraft nimmt, ist die Voraussetzung, uns sicher aufzustellen, eine Verteidigungsunion zu bauen, die einen Angriff auf Deutschland, Europa und auch die Ukraine dann undenkbar macht, weil die Wirkung unmittelbar und sehr hart sein wird. Das ist das, was wir derzeit nicht haben. Das brauchen wir. Und wenn wir das haben, haben wir auch eine Chance, über einen Zeitverlauf unsere Rechtsposition durchzusetzen, dass kein einziger Quadratmeter ukrainisches Territorium, auch nicht auf der Krim, russisch geworden ist. Das müssen wir als Position haben und wir müssen versuchen, das auch über die Zeit so am Ende, dass sich das realisiert wieder.
Gleichwohl, Herr Kretschmer, bedroht Putin ständig immer europäische Nachbarländer, auch unsere NATO-Verbündeten.
Absolut.
Und jetzt auch Deutschland. Müssen wir Angst vor einem Krieg haben?
Ja, Bundesverteidigungsminister sagt ja, wir müssen kriegstüchtig werden. Ich bin bei dem Wort sehr erschrocken. Möchte nicht, dass wir kriegstüchtig werden. Möchte nicht mir vorstellen, dass meine Kinder und meine Enkel Krieg führen müssen. Aber was ich richtiger finde, und wenn er das meint, bin ich dann sehr schnell wieder bei ihm, dass wir verteidigungsfähig, verteidigungsbereit sein müssen. Und das braucht Geld. Es braucht auch viele, viele Ressourcen, die wir in diesem Bereich einsetzen müssen. Es ist ein Krieg. Und wir können jetzt sehr oft sagen, dass wir nicht Kriegspartei sind. Wichtig ist, dass wir uns vernünftig aufstellen und dass wir unsere Sicherheit anders absichern, als das in den letzten Jahrzehnten der Fall war.
Trotzdem, der Kalte Krieg wurde beendet, auch dadurch, dass der Westen, vor allem die USA, massiv aufgerüstet haben und der Sowjetunion, ohne sie jetzt auszugraben, woanders hinzutragen, um bei dem Beispiel von Henry Kissinger zu bleiben, quasi an die Wand gerüstet haben. Und dann hat Gorbatschow irgendwann gemerkt, okay, es geht nicht mehr weiter, wir sind unterlegen. Aus der Geschichte kommen, warum ziehen Sie da andere Schlüsse oder interpretiere ich Sie falsch?
Gar nicht.
Also es muss doch eigentlich der Westen ganz klar Russland zu verstehen geben, mit jedem Wort, was man sagt, mit jeder Aktion, die man bringt, bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen nochmal bei dem Punkt, die Diplomatie, wenn auch Putin gar keine diplomatische Lösung anstrebt, wie wir ja auch wissen, dann kann ja nur eine militärische Antwort am Ende dem gegenüberstehen.
Wir drehen uns ja jetzt seit anderthalb Jahren im Kreis und die Anzahl der Menschen, die feststellt, dass es auf diesem Weg zu keiner Lösung kommt, nimmt zu. Ich kann auch mantramäßig immer nur das Gleiche erzählen. Das ist meines Erachtens nach, es wird nicht auf dem Schlachtfeld dieser Krieg entschieden. Es sterben jeden Tag Hunderte von Menschen auf beiden Seiten der Front. Junge Menschen, ältere Menschen, unschuldige Menschen.
Aber Sie weichen der Frage aus, was Sie mit jemandem machen, der gar keine Lust auf Friedensverhandlungen hat.
Ich weiche dieser Frage gar nicht aus. Ich beantworte sie seit anderthalb Jahren. Diplomatie ist dafür erfunden worden, dass man mit Menschen spricht, in einen Austausch, in eine Auseinandersetzung kommt, die etwas nicht wollen oder die komplett die andere Meinung haben oder die Feinde und Gegner sind. Man braucht Verbündete. Man muss sich gemeinsam auf den Weg machen. Nur schauen Sie sich die Äußerungen deutscher Politiker, europäischer Politiker an, die nie wieder Russland formulieren, die uns ganz klar sagen, wie die Außenministerin, es ist nicht die Zeit für Diplomatie, es ist Zeit für Waffenlieferungen. Es ist dieses Überhöhte, auch von Robert Habeck, herzlich willkommen im Ministerium für Wirtschaft, Energie und Klimaschutz und Unterstützung der Ukraine. Das ist also völlig überzogen. Ja? Also wir haben unsere Position der Stärke, des klaren Wertefundaments, was wir über Jahrzehnte gehabt haben und damit auch ein Stück weit als Friedensunterstützer in der Welt und Konfliktminimierer gesorgt haben, verlassen. Und jetzt fehlt diese Position. Wer sind diejenigen, die hinter den Kulissen jetzt mit diplomatischen Initiativen, mit dem Schaffen von Bündnissen, man wird China dazu brauchen, man wird andere dazu brauchen, dafür sorgt, dass Einfluss auf Putin ausgeübt wird? Ich sehe sie nicht.
Sind Sie eigentlich immer noch gegen die Lieferung der Taurus-Marschflugkörper?
Ja, da hat sich meine Position nicht verändert. Und ich fand diese Gespräche, die jetzt stattgefunden haben, im Verteidigungsministerium oder unter den Soldaten auch, so, dass es erstens muss es mal aufgeklärt werden, dass über Kanäle kommuniziert wird, die nicht sicher sind. Das geht ja so nicht. Das muss ja auch Konsequenzen haben. Und insgesamt muss über diese ganze Frage auch intensiver gesprochen werden.
Was für Konsequenzen, mal nachgefragt?
Ja, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Das werden die Abgeordneten im Deutschen Bundestag ja sehen. Aber wie ist es denn möglich, dass über WebEx so über solche Fragen diskutiert wird?
Mhm. Aber was glauben Sie denn, wenn Sie von Diplomatie sprechen, was Putin am Ende dazu bringen wird, an den Verhandlungstisch zurückzukommen?
Ja, zunächst einmal die Entschlossenheit auch der Europäer und auch Teile der westlichen Welt, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie eine Chance hat zu überleben, ist ja schon ein Signal der Stärke. Und der Front hat sich in den letzten 12 Monaten wenig bewegt. Es gibt keine Geländegewinne. Und von daher ist es auch aus russischer Sicht natürlich schon so, dass man hier auch in den Ausstieg irgendwie braucht. Und das ist schwierig, weil
Putin spricht selbst von einem Krieg, der über Jahre dauern kann.
Ja, aber was wollen Sie? Was wollen Sie mit mir diskutieren? Wie dieser Krieg zu einem Ende kommt? Oder wollen Sie Gründe finden, warum das alles nicht geht? Wenn Sie das Zweite wollen, dann machen Sie den Weg von Frau Baerbock und anderen. Das ist das Ergebnis, was wir heute haben. Oder wollen Sie gemeinsam nachdenken, wie man mit Diplomatie, mit Bündnissen das hinkriegt? Wenn Sie diesen Weg gehen wollen, werden Sie feststellen, Europa alleine kriegt es nicht hin. Wir sehen das anhand der Sanktionen. Es gibt eine große Macht, die derzeit sehr unterstützend für die Russland ist, das ist China. Es gibt andere Länder wie Indien, es gibt die BRICS-Staaten. Mit denen wird man das gemeinsam besprechen müssen. Und alle werden am Ende Interessen haben, mit denen man das in Ausgleich bringt. Nichts anderes wird möglich sein.
Das klingt schön.
Das klingt nicht schön, das klingt bitter, das ist schwierig, aber das ist das, was wir vor Jahrzehnten gesagt haben, wo es große Staatsmänner und große Diplomaten gab, die verhindert haben, dass es einen dritten Weltkrieg oder einen zweiten oder ähnliches gab, weil sie solche Wege gegangen sind.
Aber wie Sie selbst wahrscheinlich auch in Ihren Ausführungen merken, wird das Zeit dauern, haben Sie selbst gesagt, in der Zeit.
Ja, was haben wir die letzten 12 Monate gemacht? Was ist die letzten 12 Monate in diesem Bereich passiert? Die letzten 12 Monate haben wir uns gegenseitig immer wieder erzählt, wir brauchen mehr Waffenlieferung, wir werden keine Angriffswaffen liefern, dann wurden Angriffswaffen geliefert. Wir werden keine Panzerhaubitzen liefern, dann sind sie geliefert worden. Wir werden keine Leopardpanzer liefern, dann sind sie geliefert worden. Jetzt kommt der französische Präsident und sagt, wir wollen Bodentruppen bringen. Also ich meine, wo ist jetzt der Punkt erreicht?
Ja, aber in der Zeit hat Putin ja auch immer reagiert. Und Putin, oder wahrscheinlich sogar agiert, muss man sagen, und ja nicht dazu beigetragen, die Sache zu deeskalieren.
Das habe ich nie gesagt. Für mich ist Putin der Aggressor, es ist ein Verbrecher. Nochmal, ich bin da sehr, sehr klar. Ich habe vor allen Dingen über die letzten Jahrzehnte, auch schon aus meiner Zeit im Deutschen Bundestag, den Besuchen in Russland gesehen, was das für eine Diktatur ist. Nur diese Frage des Unterschätzen oder der Möglichkeiten, die unterstellt man sich ja wechselseitig. Ich habe ein sehr klares Vorstellung, wozu dieses Land alles in der Lage ist. Und es ist alles, hat sich alles auf eine furchtbare Art und Weise bestätigt.
Vielleicht eine Frage. Glauben Sie, dass erst Frieden herrscht, wenn Putin entweder in Ruhestand geht oder tot ist?
Naja, die endgültige Klärung möglicherweise dieser Situation, dieses Konflikts, wird mit großer Wahrscheinlichkeit erst dann möglich sein, wenn die Leute, die diesen Krieg vom Zaun gebrochen haben, in der Tat nicht mehr sind.
Herr Ministerpräsident, zum Abschluss dieses klare Statement. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.